as a young person, sitting in court, day in, day out, I'm living the experiences of women in this particular situation that you can.
Als Teenager habe ich Tag ein, Tag aus im Gericht meiner Heimatstadt Banjul gesessen und beobachtet, wie Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden waren, Gerechtigkeit verweigert wurde.
This is what I want to be there for them. I want to stand for them. And I believe this formed large part of my motivation to study law.
Es war mir schon sehr früh klar, dass ich mich für sie einsetzen will. Und ich denke, das war mit ein Grund dafür, warum ich Jura studiert habe.
As soon as we're going, they would shoo us away. Go, go, go. But somehow I find myself.
Man hat mich immer wieder aus dem Gericht rausgeschmissen. Aber ich bin trotzdem hingegangen, weil es so interessant war.
But also, when I finished high school, I applied to the law court.
Nach dem Schulabschluss habe ich mich dann als Gerichtsdienerin beworben und den Job auch bekommen. Jetzt konnte man mich nicht mehr rauswerfen.
So this time I'm formally sitting in court. They will not drive me away. So.
Excellencies, it is my pleasure to welcome all of you to the swearing-in ceremony of the newly elected prosecutor of the International Criminal Court.
Gut 30 Jahre später, am 15. Juni 2012, wird sie für 9 Jahre als Anklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs vereidigt. Sie ist 51 und am Höhepunkt ihrer bisherigen Laufbahn.
I, Fatou Bensouda, solemnly undertake.
Ich, Fatou Bensouda, schwöre feierlich, dass ich als Anklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs bei der Erfüllung meiner Pflichten, ebenso wie bei der Ausübung meiner Macht, stets ehrenhaft, wahrheitsgetreu, unparteiisch und gewissenhaft vorgehen, sowie die Vertraulichkeit der Ermittlungen und Strafverfolgungen respektieren werde.
Die Anklägerin. Fatou Bensouda und der Internationale Strafgerichtshof. Feature von Beate Ziegs.
Zu Hause bei Fatou Bensouda in Holland. Sie empfängt mich mit einem der bunten Gewänder, in denen man sie so oft sieht. Eine Art bodenlanger, rotbraun-grün gemusterter Kaftan. An der Terrassentür des geräumigen Wohn- und Essbereichs steht ein Käfig mit 2 Wellensittichen. An einer Wand hängt ein übergroßes Porträt von Martin Luther King.
Well, he is really one of those people who inspire a great deal. His policy of non-violence.
Er gehört zu den Menschen, die sehr inspirierend sind. Seine Politik der Gewaltfreiheit war sehr, sehr wichtig. Wir können nicht so weitermachen und Gewalt mit Gewalt beenden. Wir müssen Wege finden, dass das Recht stärker ist als Gewalt und Konflikte friedlich lösen. Das ist meine Vision.
Kein Pathos. Als sei der Weg des Rechts eine Selbstverständlichkeit für Sie. Weil es in Gambia damals noch keine Universitäten gab, ging Fatou Bensouda zum Studieren nach Nigeria. Sie zeigt mir Fotos aus dieser Zeit. Auf einem sieht man ihr an, dass sie das Examen bestanden hat. Stolz und glücklich schaut sie in die Kamera.
Yes.
1986 kehrte sie nach Gambia zurück. Einer ihrer ersten Fälle als junge Staatsanwältin betraf einen Lehrer, der eine seiner Schülerinnen auf der Toilette vergewaltigt hatte.
I was really working hard researching and trying to get my evidence and everything. And at one point a colleague was telling me that, you know, you really need to see how you can detach yourself a little bit, you know, to be able to do a, you know, good work. You're feeling too much.
Ich bin sehr, sehr leidenschaftlich an die Sache herangegangen und habe wirklich hart gearbeitet, um die Beweise zusammenzubekommen. Bis mich ein Kollege ermahnte, ich müsse unbedingt mehr Abstand bekommen, wenn ich meine Arbeit gut machen wolle. Ja, es ist schlimm, es ist passiert, sagte er. Aber wenn du der Sache dienen willst, musst du auf Distanz gehen.
Der Lehrer wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. Auch andere Fälle brachte sie erfolgreich zu Ende. Ihre Karriere verlief wie im Bilderbuch. Erst Staatsanwältin, dann Oberstaatsanwältin, Generalstaatsanwältin und schließlich die Ernennung zur Justizministerin. Das war 1998, als Yahya Jammeh Gambia regierte und zunehmend in eine Diktatur verwandelte, die nur deshalb wenig Aufmerksamkeit in der Weltöffentlichkeit erregte, weil das Land wirtschaftlich zu unbedeutend ist.
I tried to show my independence. I tried to serve the Gambian people. Because for me, I always believe that serving in that capacity is not serving the president himself.
Ich habe versucht, meine Unabhängigkeit zu bewahren. Denn ich bin überzeugt davon, dass man in einer solchen Funktion nicht dem Präsidenten zu dienen hat, sondern dem Volk.
Hat sie dem Volk mehr gedient, als es dem Präsidenten lieb war? Dazu äußert sie sich nicht. Doch bereits 2 Jahre später wird sie von Jammeh während eines Auslandsaufenthaltes abgesetzt. 2002 folgt dann die Berufung als Rechtsberaterin an den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda, wo sie es zum ersten Mal mit Massenmord, Massenvergewaltigung, Massenhinrichtungen, Rekrutierung von Kindersoldaten und Völkermord zu tun hat. 2004 folgt die Berufung zur stellvertretenden Anklägerin am Internationalen Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag. Rom am 17. Juli 1998. Nach der außergewöhnlich kurzen Zeit von nur 5 Verhandlungswochen haben sich 5000 Delegierte aus 160 Ländern zu einer Kampfabstimmung versammelt. Angetrieben von international agierenden NGOs und engagierten Regierungen wie denen aus Japan, Deutschland, Frankreich oder Südafrika und inspiriert von der Grundidee der Nürnberger Prozesse, wie sie der US-amerikanische Hauptankläger Robert H. Jackson im November 1945 formulierte.
The common sense of mankind demands that law shall not stop with the punishment of petty crimes by little people.
Der gesunde Menschenverstand der Völkergemeinschaft fordert, nicht nur die belanglosen Verbrechen kleiner Leute zu verurteilen, sondern dass das Gesetz auch für jene gelten muss, die im Besitz von großer Macht sind und diese vorsätzlich und gezielt missbrauchen, um Übles in Gang zu setzen, von dem niemand auf der Welt verschont bleibt.
Der Gründungsvertrag für den ersten ständigen, von der UNO unabhängigen Internationalen Strafgerichtshof, über den die Delegierten in Rom abstimmen, hebt jegliche Immunität für die 4 Verbrechen auf, die das Gericht ahnden soll. Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und das Verbrechen der Aggression. Das ist ein Meilenstein in der Geschichte des Völkerrechts und eines der gewagtesten politischen Experimente seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. »120 Staaten stimmen für das Statut, darunter 34 afrikanische und fast alle europäischen Staaten. Nur 7 stimmen mit Nein, 21 enthalten sich. Ein ebenso überraschender wie überwältigender Erfolg.«
»Das war mit Euphorie verbunden, hat Euphorie freigesetzt.«
Klaus Kress war 1998 in Rom dabei.
»Und leider auch übertriebene Erwartungen und Hoffnungen.« Als würde diese große Revolution des Völkerstrafrechts jetzt über Nacht dazu führen, dass Verbrechen dieser Art, Tragödien dieser Art nicht mehr stattfinden würden. Das ist eine sehr wenig realistische Erwartung an das Völkerrecht.
Klaus Kress ist Professor für internationales Strafrecht an der Universität Köln und Direktor des Instituts für Friedenssicherungsrecht.
Das Völkerstrafrecht stößt sich an der Macht, da gibt es überhaupt nichts zu deuteln, dass sich dieses Ideal nur mit Brüchen und mit Enttäuschungen verwirklichen kann.
So verleiht die Ratifizierung des Rom-Statuts durch eine große Anzahl von Staaten dem Internationalen Strafgerichtshof, abgekürzt ISTGH oder englisch ICC, zwar eine hohe Legitimität, Aber von Universalität kann nicht die Rede sein. Denn zum Beispiel Russland, China, die USA, Israel, der Sudan, Syrien und die Türkei sind nicht mit von der Partie. Angeklagt werden kann ein Täter aber nur dann, wenn er einem Staat angehört, der das Statut ratifiziert hat, oder wenn das Verbrechen auf dem Territorium eines solchen Staates begangen wurde. Über Ausnahmen von dieser Regel entscheidet der UN-Sicherheitsrat.
Aber dieses Stoßen an der Macht darf man nun nicht einfach mit einem Scheitern oder einer Wirkungslosigkeit gleichsetzen. Wir sind immer noch in einer jungen Epoche der Renaissance des Völkerstrafrechts, aber so weit sind wir, Gott sei Dank, dass problematische Regierungen für eine ganze Weile Schwierigkeiten machen können, den Prozess aber nicht ganz aufhalten können. Die Kraft haben sie nicht mehr.
Die Rolle, die der Internationale Strafgerichtshof dabei spielt, ist die der letzten Instanz. Er kann einen Fall nur übernehmen, wenn eine nationale Strafverfolgung nicht möglich oder nicht gewollt ist. In beiden Fällen handelt das Gericht zwar als neutrale, rein juristische Institution, aber gleichzeitig greift es immer in einen politischen Prozess ein.
Wenn man ehrlich ist, sind alle Straftatbestände des Völkerstrafrechts insofern politisch, als sie typischerweise begangen werden in hochpolitischen Konfliktsituationen unter Beteiligung von staatlichem Führungspersonal. Denn die ersten Verfahren, das waren solche, die afrikanische Staaten an den Internationalen Strafgerichtshof kraft ihrer eigenen souveränen Entscheidung überwiesen hatten. Kongo, Uganda. In Klammern mit der sicherlich kaum verhohlenen Hoffnung, der ISTGH würde sich im Kern um die jeweiligen afrikanischen Rebellen kümmern, die es diesen Präsidenten in ihrem Leben schwer machten.
Im Juli 2002 nimmt der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag seine Arbeit auf. Im März 2003 werden die ersten Richter und als Ankläger der Argentinier Luis Moreno Ocampo vereidigt, der sich in den 1980er Jahren als Staatsanwalt bei Prozessen gegen die argentinische Militärjunta hervorgetan hatte und sich anschließend auf Menschenrechtsfälle spezialisierte. Ebenfalls im März 2003 versinkt der Norden des vermeintlichen afrikanischen Musterstaates Uganda in einem Strudel unfassbarer Gewalt. Betroffen ist vor allem die Volksgruppe der Acholi.
Die Rebellen brannten mein Dorf nieder. Ich bin aus meiner Hütte gerannt, aber sie haben mich beiseite gestoßen.
Leute aus dem Dorf haben mich gerettet und aus der brennenden Hütte gezogen.
Zwei Mädchen aus meiner Gruppe haben versucht zu fliehen. Darauf stand die Todesstrafe. Die Rebellen zwangen uns zuzugucken, wie sie die Mädchen mit Keulen erschlugen.
Mit den Rebellen ist die Lord's Resistance Army, LRA, gemeint, die Widerstandsarmee des Herrn. Gegründet wurde sie 1987 von Joseph Kony, um die ugandische Regierung unter Yoweri Museveni zu stürzen und einen Gottesstaat zu errichten, der auf den biblischen 10 Geboten basieren sollte. Joseph Kony ist selbst Acholi, erhält aber kaum Unterstützung aus seiner Volksgruppe, wofür er sich auf grausamste Weise rächt. Zehntausende Kinder werden verschleppt, die Jungen, auch Sechsjährige, zu marodierenden Soldaten gemacht, die Mädchen zu Sexsklavinnen. Um sie vor der LRA zu schützen, werden etwa 2 Millionen Menschen von der Regierung in Lager umgesiedelt, wo sie vor sich hin vegetieren. Damit sie nicht verhungern, sind sie auf Hilfslieferungen der UNO angewiesen. Und sicher ist das Leben in den Camps ebenfalls nicht. Die LRA plündert, brandschatzt und massakriert auch dort.
Sie brachten sie mit Gewehren, Buschmessern, Stöcken um. Andere wurden in ihren Hütten verbrannt. Kleine Kinder in Stücke gehackt und ins Feuer geworfen.
Die ugandische Armee wird der Lage nicht Herr. Die Regierung bewaffnet Milizen mit Sturmgewehren, was den Teufelskreis aus Gewalt und Verrohung nur intensiviert. Schließlich schickt Präsident Museveni im Dezember 2003 die Akte LRA an den Internationalen Strafgerichtshof, damit dieser prüfe, ob Joseph Kony und seine Rebellen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Anfang 2004 eröffnet das Gericht die Untersuchung. Innerhalb von 9 Monaten dokumentieren die Ermittler über 3000 Aussagen von Überlebenden.
I am the Chief Prosecutor of International Criminal Court.
Im Juli 2005 verkündet Luis Moreno Ocampo über ugandische Lokalsender, dass der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen Joseph Kony und seine Kommandeure Vincent Otti, Okot Odhiambo, Raska Lukwiya sowie Dominic Ongwen erlässt. Die Mitteilung wird auch auf Acholi verlesen. Es sind die ersten Haftbefehle, die der Internationale Strafgerichtshof ausstellt, und sofort steht er im Kreuzfeuer der Kritik. Menschenrechtsorganisationen und Überlebende der Massaker werfen ihm Einseitigkeit vor, weil er die von der ugandischen Armee und den regierungsnahen Milizen begangenen Verbrechen außer Acht lässt.
If we see that certainly one party bears the greatest responsibility and not the other side.
Wenn wir erkennen, dass eine Seite die größte Verantwortung trägt oder die Verbrechen der anderen Seite nicht die Schwere haben, dass sie vom ICC zu verfolgen sind, orientieren wir uns nur an den Beweisen. Das führt dann leider schnell zu der Vermutung, wir seien voreingenommen. Solche Vorwürfe kommen selbst dann, wenn wir uns die andere Seite zwar vornehmen, es aber noch zu früh ist, um Ergebnisse zu präsentieren.
But anyway, what we have seen is that whatever we do, it's said it's because of politics that you did it.
Verstärkt wird dieser Eindruck dadurch, dass das Gericht bei jedem Schritt, den es unternimmt, von der Kooperation der Vertragsstaaten abhängig ist. Egal, ob es sich um Verhaftungen oder um Einreisegenehmigungen für die Ermittler handelt. Der renommierte Experte für Menschenrechte und Völkerstrafrecht Antonio Cassese bezeichnete den Internationalen Strafgerichtshof deshalb als einen Giganten ohne Beine. Klaus Kress?
Weil die Revolution, die mit der Gründung des ISDGH verbunden ist, dann eben doch ihre Grenzen hat, ist man nicht so weit gegangen. Dafür hätte es nie einen Konsens gegeben, den Gerichtshof mit einer Weltpolizei auszustatten. Und deshalb steht es buchstäblich nicht in der Macht einer Chefanklägerin oder auch von Richtern am Internationalen Strafgerichtshof, durchzusetzen, dass Beschuldigte verhaftet werden. Sie sind da Giganten, indem sie das Völkerstrafrecht anwenden, feststellen und darauf gestützt auch der Welt erklären können, was jetzt passieren müsste, nämlich die Durchführung eines Strafverfahrens. Aber sie sind ohne Beine, weil sie diesen Anspruch nicht aus eigener Kraft durchsetzen können.
Wie schwer es dem Internationalen Strafgerichtshof gemacht werden kann, sein Mandat auszuüben, zeigt sich am Beispiel des sudanesischen Staatspräsidenten Omar al-Bashir. 2005 beauftragt der UN-Sicherheitsrat, das Gericht im Darfur-Konflikt zu ermitteln. Die Zahl der Toten wird auf über 300.000 geschätzt, die der Vertriebenen auf fast 3 Millionen. Die Hauptverantwortlichen für diese Verbrechen sitzen in der Regierung oder gehören der Reitermiliz Janjaweed an. Im März 2009 stellt der ISTGH einen internationalen Haftbefehl gegen al-Bashir aus, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Im Juli 2010 erfolgt ein weiterer Haftbefehl, der jetzt auch die Anklage wegen Völkermords beinhaltet. Aber bis heute kann al-Bashir unbehelligt reisen, auch in Vertragsstaaten wie Südafrika oder Uganda, die ihn eigentlich festnehmen müssten. Aufgrund mangelnder Unterstützung der Arbeit ihrer Anklagebehörde bleibt Fatou Bensouda nichts anderes übrig, als im Dezember 2014 die Ermittlungen bis auf Weiteres auszusetzen. Wie steckt sie solche Niederlagen weg?
Whatever we do, will be faulted. People will try to put obstacles in our way. People will try to intimidate our witnesses.
Man wird uns Steine in den Weg legen. Man wird versuchen, unsere Zeugen einzuschüchtern. Man wird alles unternehmen, um uns an unserer Arbeit zu hindern. Aber genau das motiviert mich, weiterzumachen. Es kann mich nicht stoppen.
It cannot stop me from pushing forward. I believe that every victim who sees justice done is a difference in this world.
Ich bin überzeugt, dass jedes Opfer, dem Gerechtigkeit widerfährt, diese Welt verändert.
Das Versagen der internationalen Gemeinschaft bei menschlichen Katastrophen wie in Syrien oder im Jemen, zunehmender Nationalismus in Europa und unter Präsident Trump in den USA, der Rückzug aus internationalen Organisationen wie der Flüchtlingshilfe der UNO, weltweit anwachsende Repressionen gegen die Zivilgesellschaft oder die Suspendierung der Europäischen Menschenrechtskonvention durch die Türkei und Frankreich, auch das sind Steine auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit. Und sie sind Thema auf der Jahresversammlung der American Society of International Law in Washington. Fatou Bensouda ist als Ehrengast eingeladen, um über die Zukunft des internationalen Strafrechts zu sprechen.
Ladies and gentlemen, I'm here to tell you that we must not despair. While to be sure, atrocities still occur far too frequently, the paradigm has shifted.
Ihre Botschaft ist eindeutig. Wer an den Problemen verzweifle, der mache sie nur größer und verschließe außerdem die Augen vor den Erfolgen des internationalen Strafrechts, das mit der Zeit immer stärker werde.
I am an optimist. In this line of work, if you are not, you are in the wrong business.
Ich bin Optimistin. Wer es in diesem Beruf nicht ist, der ist am falschen Platz. Das Völkerstrafrecht wird gedeihen, nicht wegen der hoffnungsfrohen Erwartung seiner Unterstützer, sondern weil die Idee so stark ist.
Es ist ein Optimismus, der sich auf das Publikum überträgt. Experten des Völkerstrafrechts und vor allem junge Studenten, die es noch werden wollen. Nach dem Panel kann sich Fatou Bensouda nur langsam ihren Weg durch die vielen Menschen bahnen. In ihrem Gewand aus blauer Seide, das ihr bis zu den Knöcheln reicht, strahlt sie Vitalität und Entschlossenheit aus. Viele Männer und Frauen drehen sich nach ihr um. Viele sprechen sie an, auf ihre Ressourcen für die Ermittlungsarbeit zum Beispiel. Als der Norweger Anders Behring Breivik 2011 77 Menschen in einem Jugendzeltlager tötete, wurden über 100 Ermittler auf den Fall angesetzt. An der Untersuchung des Absturzes eines Flugzeugs der Malaysia Airlines 2014 über der Ukraine, bei dem 298 Menschen ums Leben kamen, waren fast 900 Ermittler beteiligt. Wie viele müssen dann erst für das Anklagebüro des Internationalen Strafgerichtshofs arbeiten, der es mit Opferzahlen von weitaus größerem Ausmaß zu tun hat?
Every team, basic size team we call it, is 16 investigators. 16 in one case, but we don't have that. Maximum when we are really good, we have 9 investigators. In many other cases, we've had 4.
An einem Fall sollten prinzipiell 16 Ermittler arbeiten. Aber wir haben bestenfalls 9, oft 4, manchmal sogar nur 3. Um unsere Arbeit machen zu können, müssen wir Prioritäten setzen. Wenn Ermittlungen so weit vorangeschritten sind, dass ein Haftbefehl ausgestellt oder ein Prozess eingeleitet werden kann, versuche ich, dieses Team mit mehr Mitarbeitern zu stärken, die ich aber von anderen Teams abziehen muss.
But the problem with that is it comes to a time when you just cannot do that anymore. You cannot rotate your staff. Because in the first instance we are having staff who are feeling burnout.
Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem die Mitarbeiter nicht mehr rotieren können, weil sie kurz vorm Burnout stehen.
So it's really a difficult problem. We're between a rock and a hard place.
Letztlich haben wir also nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Denn zum einen müssen wir handeln, wenn Verbrechen auf dem Territorium eines Vertragsstaates geschehen und dieser Staat nichts dagegen unternimmt. Zum anderen müssen wir dann aber auch sicherstellen, dass wir das durchziehen können, haben aber manchmal gar nicht die Ressourcen dazu. Ich denke nicht, dass sich eine Anklägerin in der Situation wiederfinden sollte, in der sie das Mandat, das sie von den Staaten selbst erhalten hat, aus Etatgründen nicht ausüben kann. Das beeinträchtigt nicht nur meine Arbeit, sondern auch meine Unabhängigkeit.
And of course this is a way of affecting directly my work and my independence.
Mit einem Budget von 144,6 Millionen Euro für 2017 ist der Internationale Strafgerichtshof eine preiswerte Organisation. Aber 15-20% der Mitgliedstaaten sind regelmäßig im Rückstand mit ihren Beiträgen, so Brasilien, Argentinien und Venezuela. Deutschland ist nach Japan das zweitgrößte Geberland. Für 2017 zahlt es knapp 15 Millionen Euro. Das sind gerade mal 18 Cent pro Einwohner. Dennoch hat sich die Bundesrepublik gemeinsam mit Staaten wie Frankreich, Großbritannien, Kanada, Polen und Italien vor den letzten Etatverhandlungen für eine Kürzung des Budgets eingesetzt. Als Begründung dienen die globale Finanzkrise und die vermeintliche Ineffizienz des Gerichts. Letzteres Argument ist jedoch äußerst zweifelhaft. Mehr noch, es grenzt an Heuchelei, wenn Staaten wie Deutschland einerseits Effizienz einklagen und weitere Ermittlungen des Gerichts vor allem außerhalb Afrikas fordern, andererseits aber die Zuwendungen kürzen wollen.
Today, pretrial chamber 1 of the International Criminal Court issued a warrant of arrest for the arrest of Omar Hassan Ahmad al-Bashir.
Nachdem er 2009 einen Haftbefehl gegen den sudanesischen Präsidenten al-Bashir erlassen hat, sind viele afrikanische Regierungen nicht gut zu sprechen auf den Internationalen Strafgerichtshof. Denn zum ersten Mal soll ein amtierender Präsident auf die Anklagebank. Seitdem wird das Gericht als neokolonial und rassistisch beschimpft. Dass 5 der 10 afrikanischen Fälle auf Überweisungen durch die Staaten selbst und 2 auf die Initiative des UN-Sicherheitsrates zurückgehen, bleibt aber ebenso unerwähnt wie die Tatsache, dass das Gericht inzwischen auch außerhalb Afrikas Untersuchungen begonnen hat, zum Beispiel in Kolumbien, Palästina, Georgien, in der Ukraine und im Irak. Selbst gegen Angehörige der US-Armee hat Fatou Bensouda Voruntersuchungen angekündigt. Zwar haben die USA das Rom-Statut nicht ratifiziert, doch es geht um Entführungen, Folter und Vergewaltigungen, die US-Soldaten in Afghanistan begangen haben sollen, also auf dem Territorium eines Vertragsstaates. Im Oktober 2016 kündigen Burundi, Südafrika und Gambia an, ihren Beitritt rückgängig zu machen. Doch zum befürchteten und in den Medien immer wieder prophezeiten Dominoeffekt kommt es nicht. Nach einem Machtwechsel verkündet Gambias neuer Präsident im Januar 2017, das Land werde Vertragspartner bleiben. In Südafrika befindet das Hohe Gericht im Februar 2017, die Aufkündigung des Rom-Statuts sei verfassungswidrig, weil sie ohne die Zustimmung des Parlaments erfolgt sei. Vor allem melden sich zahlreiche afrikanische Staaten wie Nigeria, Senegal, Botswana oder Sierra Leone offen zu Wort und bekennen sich klar und deutlich zum Internationalen Strafgerichtshof. Der geht aus dieser Krise erst einmal gestärkt hervor. Doch im September 2017 steht der ICC erneut in den Schlagzeilen. Dieses Mal dreht sich alles um Fatou Bensoudas Vorgänger Luis Moreno Ocampo. Verschiedene Medien, darunter der Spiegel, berichten, dass Ocampo 2011 seine Verschwiegenheitspflicht verletzt habe, indem er unter anderem Politiker über laufende Ermittlungen in Libyen informierte. Auch nach seiner Amtszeit beim ICC sollen ihn 2 Angestellte der Anklagebehörde mit Insider-Informationen versorgt haben. Außerdem habe ihn der Fortgang der Ermittlungen in Kolumbien interessiert, wo er als Berater tätig war. Wie es heißt, soll Fatou Bensouda sich mit ihm darüber ausgetauscht haben. Damit richtet sich der Vorwurf, den Geist und die Ideale des Weltgerichts verraten zu haben, nicht nur gegen Luis Moreno Ocampo, sondern auch gegen die jetzige Anklägerin. Anfang Oktober 2017 leitet Fatou Bensouda eine Reihe von Schritten ein, darunter die Überprüfung der Vorwürfe gegen ihre beiden Mitarbeiter, die in einer unabhängigen Untersuchung münden. Vom Spiegel zu einer Stellungnahme aufgefordert, antwortet die Anklagebehörde, Fatou Bensouda habe nur solche Informationen weitergegeben, die ohnehin bereits in der Öffentlichkeit kursierten, da sie von kolumbianischen Medien bereits publiziert worden waren. In einem Telefoninterview erklärt sie Ende Oktober exklusiv für dieses Feature:
Let me be clear. There is nothing wrong with corresponding with a former colleague, especially my former boss.
Um es klar zu sagen, es gibt nichts Falsches daran, mit einem ehemaligen Kollegen zu kommunizieren, zumal wenn es mein ehemaliger Chef ist. Sofern das geschehen ist, dann selten und beiläufig und in der Regel auf Initiative von Herrn Ocampo. In keinem Fall verletzen die Informationen, die wir ausgetauscht haben, die Geheimhaltungsvorschriften des Rom-Statuts. Ich habe keinen Einfluss auf die Spekulationen und Vermutungen anderer. Aber mein Gewissen ist rein. Ich betone, dass ich meine Entscheidungen unabhängig und unparteilich treffe. Jeder in meinem Büro wird die Hand dafür ins Feuer legen, dass meine Entscheidungen tatsächlich meine Entscheidungen sind. Und noch etwas. Dies alles kann uns nicht davon abhalten, unsere Arbeit zu machen.
This will not distract us from doing our job.
Im Mai 2017 ist von den Enthüllungen um Luis Moreno Ocampo noch nicht die Rede. Ich bin mit Fatou Bensouda in Accra verabredet, der Hauptstadt von Ghana.
It is important that we also in our own small way trying to set the record straight.
Auch wenn der Internationale Strafgerichtshof die 2016er Krise gut überstanden hat, sucht Fatou Bensouda verstärkt den Dialog mit afrikanischen Regierungen, NGOs und Vertretern der Zivilgesellschaft. Es kursieren einfach zu viele Missverständnisse und haarsträubende Lügen, wie die, das Gericht werde von den USA finanziert, obwohl die nicht einmal Vertragspartner sind. Oder es sei vom Westen errichtet worden, obwohl über ein Drittel der Gründungsmitglieder afrikanische Staaten waren.
It's a difficult fight because I realize that a lot of seeds of misinformation has been sown.
Es ist ein mühsamer Kampf, weil viel Missinformation gesät wird. Aber ich denke, wir können das Blatt wenden.
Right here in Accra is something to show you that it is changing.
Den Beweis dafür gibt es hier in Accra.
Ein Polizist lotst uns auf seinem Motorrad mit Blaulicht und Sirene durch den dichten Verkehr. Unser Ziel ist das African Center on International Criminal Justice, das afrikanische Zentrum für internationales Strafrecht, das heute eingeweiht wird. Es ist das erste seiner Art in ganz Afrika und setzt ein wichtiges Zeichen auf einem von gewaltsamen Konflikten überzogenen Kontinent. Und es ist ein Grund zu feiern. Wie bei gesellschaftlichen Anlässen üblich, wird die Zeremonie von Trommlern und Tänzern begleitet. Ihre Eröffnungsrede widmet Fatou Bensouda der Jugend Afrikas. 60% der Bevölkerung ist unter 18 Jahre. Nach Schätzungen der UNO wird sich die Anzahl der Einwohner von heute, 1,2 Milliarden, bis zum Jahr 2100 auf 4,4 Milliarden fast vervierfachen. Für einen Kontinent mit Dürreperioden, Binnenmigrationen, schwacher Infrastruktur, Hungerkatastrophen, niedriger Bildung, Bürgerkriegen sowie extrem ungleicher Verteilung zwischen Arm und Reich ist das eine demografische Zeitbombe.
Are going into an increasingly uncertain world that continues to be plagued by injustice, unfortunately.
Die hiesige Jugend geht hinaus in eine zunehmend unsichere Welt, die nach wie vor von Ungerechtigkeit geprägt ist. Leider.
I wish to challenge you to take courageous choices.
Lassen Sie mich Ihnen sagen, wenn Sie Ihr Studium abgeschlossen haben, werden Sie feststellen, dass das Leben viele Möglichkeiten bereithält. Ich möchte Sie auffordern, die richtige Wahl zu treffen und den Mut zu haben, sich für eine gerechtere und humanere Welt einzusetzen. In Ihrer Gemeinde, in Ihrem Land und weltweit.
Dann geht es durch schmale Flure und über ebenso schmale Treppen zu den noch unbenutzten Räumen des Afrikanischen Instituts für internationales Strafrecht. Fatou Bensouda wartet, bis der Tross aus Studenten, Professoren, Juristen und Journalisten bei ihr angekommen ist. Dann schneidet sie das blaue Band durch. Es ist sichtlich ein glücklicher Moment für sie. Später, als der Festakt vorbei ist, sagt sie mir:
I deeply care about the continent. I'm deeply worried about the future for our children, the uncertainties. I'm deeply worried about the injustice.
Dieser Kontinent liegt mir sehr am Herzen. Ich bin zutiefst besorgt über die ungewisse Zukunft unserer Kinder. Ich bin zutiefst besorgt über das Unrecht, das hier herrscht.
And I really would like to see my continent, the African continent, emerge from where we are. This is really something I'm very deeply concerned about, because I know you cannot have development with injustices. You cannot have development with insecurities. You cannot have development with no rule of law, no accountability. It goes hand in hand. You have to have these things.
Ich möchte wirklich erleben, wie sich mein Kontinent aus der jetzigen Situation erhebt. Es kann keine Entwicklung geben auf der Basis von Unrecht. Es kann keine Entwicklung geben auf der Basis von Ungewissheit. Ohne Rechtsstaatlichkeit kann es keine Verantwortlichkeit geben. Das gehört zusammen.
Fatou, I think, has particular gifts, particularly given our heavy involvement in African situations.
Fatou hat besondere Gaben, die vor allem in unseren schwierigen afrikanischen Fällen hilfreich sind. Sie ist selbst eine stolze Afrikanerin. Und sie kann die Notwendigkeit, afrikanischen Opfern zu dienen und sich um Gemeinden zu kümmern, die von den Gräueltaten betroffen sind, auf äußerst effektive Weise vermitteln.
James Stewart ist Kanadier und stellvertretender Ankläger am Internationalen Strafgerichtshof. Er kennt Fatou Bensouda seit 2002, seit der gemeinsamen Arbeit beim Ruanda-Tribunal.
Sie ist sehr beliebt, denn sie ist ein mutiger und integrer Mensch, der das Richtige tun will. Und das zieht andere an. Ihr Personal steht voll und ganz hinter ihr.
Was nicht selbstverständlich ist. Es ist kein Kinderspiel, eine Belegschaft von so unterschiedlicher Herkunft und Qualifikation auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Fatou Bensouda hat diese Herausforderung angenommen, indem sie nicht nur Schwerpunkte zum Thema geschlechtsspezifische Verbrechen oder Verbrechen an Kindern gesetzt hat. Gleich zu Beginn gründete sie zudem eine Taskforce, die sich mit dem Arbeitsklima innerhalb ihrer Abteilung befasst. James Stewart betreut diese Taskforce.
If I could sort of summarize it, is to
Es geht darum, im Office of the Prosecutor, also in der Anklagebehörde, ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem sich jeder frei fühlt, seine Talente, sein Engagement, sein Fachwissen und seine Kreativität für das Mandat, das wir haben, einzusetzen. Wenn man es wie wir mit derart schrecklichen Situationen zu tun hat, ist es umso wichtiger, dass wir uns untereinander unterstützen und das Gefühl haben, am gleichen Strang zu ziehen.
Einmal im Jahr lädt Fatou Bensouda ihre Mitarbeiter zum sogenannten Town Hall Meeting, um über Misserfolge zu diskutieren, Erfolge zu feiern und die Zielrichtung zu bekräftigen. Das Treffen findet im größten Saal des Gerichts statt. Etwa 300 Männer und Frauen sind erschienen. Einige werden per Video- und Telefonkonferenz zugeschaltet und von ihrer Chefin extra begrüßt.
Depuis Kampala, Kinshasa, Abidjan et par téléphone depuis Bangui et Bamako. That's all the French I will speak. As you know, I attach great importance to town hall meetings.
Ich messe Town Hall Meetings eine große Bedeutung bei. denn sie geben mir die Möglichkeit, Ihnen persönlich für Ihren Beitrag zur Erfüllung unseres Mandats zu danken. Unser Kurs soll von einer gemeinsamen Vision und von gemeinsamen Werten getragen werden. Hingabe, Integrität und Respekt.
And with the shared values of dedication, integrity and respect. Many of you, I know, are carrying more than your weight.
Viele von Ihnen nehmen mehr auf sich, als sie tragen können. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen dafür zu danken. Aber wir wissen auch, dass viele Beobachter des Gerichts, darunter auch die Opfergruppen, die unsere eigentlichen Auftraggeber sind, mehr von uns verlangen. Trotz der Haushaltslage können wir mehr tun und müssen wir mehr tun.
And there is no shortage of challenges, including resource constraints. But we can and we must do more.
In der nun folgenden Diskussion geht es vor allem um die beschränkten Möglichkeiten der Arbeitsentlastung. Doch für die Mitarbeiter, die ich beim anschließenden Empfang mit Wein, Saft und Häppchen darauf anspreche, zählt vor allem, dass sie dazugehören. In einer ruhigeren Ecke treffe ich James Stewart wieder. Eine Weile schauen wir dem Gedränge um Fatou Bensouda zu. Er erklärt mir, wie wichtig Fatou Bensoudas Anziehungskraft nicht nur für das Arbeitsklima, sondern auch auf diplomatischer Ebene ist.
Fatou hat Zugang zu Staatsoberhäuptern, sogar zu solchen, die dem ICC äußerst kritisch gegenüberstehen. Ich erinnere mich, wie ihr der Präsident von Uganda einmal sagte, Waffenstillstand zwischen dem ICC und mir. Wer außer jemand wie Fatou würde so etwas zustande bringen?
Allerdings bezieht sich der Waffenstillstand nur auf die Ergreifung des Anführers der Lord's Resistance Army, Joseph Kony. Ansonsten geriert sich Präsident Museveni immer wieder als einer der obsessivsten und giftigsten Kritiker des Internationalen Strafgerichtshofs, den er bei seiner erneuten Amtseinführung im Mai 2016 als eine Bande nutzloser Leute abkanzelte.
Die 2005 vom Internationalen Strafgerichtshof erlassenen Haftbefehle gegen den ugandischen Rebellenführer Joseph Kony und vier seiner obersten Kommandanten zeigen Wirkung. Kurz darauf ist die Lord's Resistance Army zum ersten Mal zu Friedensgesprächen mit der Regierung bereit. Eine unverhandelbare Bedingung von Joseph Kony ist allerdings, dass die Haftbefehle aufgehoben werden. Eine Option, auf die sich das Gericht nicht einlässt. Um die Friedensgespräche nicht zu behindern, macht Ankläger Moreno Ocampo über ugandische Lokalsender jedoch klar:
All other members of the LRA can come out and return home. I will not prosecute them.
Alle anderen Mitglieder der LRA können aus dem Busch kommen und heimkehren. Ich werde sie nicht anklagen.
Tatsächlich desertieren viele LRA-Kämpfer und machen von dem Amnestieangebot der Regierung Gebrauch. Nicht jedoch Joseph Kony. Er verlegt sein Operationsgebiet unter anderem in die Zentralafrikanische Republik. Um ihn und seine Mitangeklagten festzunehmen, gründet die Afrikanische Union eine regionale Taskforce. Ab 2011 beteiligen sich auch die USA mit 2 Spezialflugzeugen und 150 Soldaten an der Suche. Sie setzen außerdem ein Kopfgeld in Höhe von 5 Millionen US-Dollar auf die Ergreifung des Rebellenführers aus. Ohne Erfolg. Während die Jahre vergehen, werden nacheinander Raska Lokuia, Vincent Otti und Okot Odhiambo tot aufgefunden. Dann aber stellt sich Dominic Ongwen im Januar 2015 in der Zentralafrikanischen Republik amerikanischen Soldaten. Kurz darauf wird er an den Internationalen Strafgerichtshof ausgeliefert. Dieser wird sofort kritisiert, jemandem den Prozess machen zu wollen, der selbst Opfer war. Denn Dominic Ongwen war als Jugendlicher verschleppt worden. Im Februar 2015 reist Fatou Bensouda nach Kampala und stellt klar:
You will see that the charges that we have leveled against Dominic Ongwen were when he was an adult.
over the age of 18 years.
Alle unsere Anklagepunkte beziehen sich auf die Zeit, in der Dominic Ongwen erwachsen war. Gemäß dem Rom-Statut können wir niemanden anklagen, der unter 18 ist.
Aber die Kritik reißt nicht ab. Ein Prozess gegen Ongwen erschwere den Versöhnungsprozess in Uganda, verlautet es aus Kreisen der Regierung und von einigen Stammesoberhäuptern. So wie anderen Deserteuren solle auch Ongwen auf traditionelle Weise vergeben werden.
Some people suggest that justice has to be relative.
Manche Leute wollen, dass Recht relativ ist. Sie behaupten, dass wir mit unseren großen westlichen Stiefeln in einer delikaten Angelegenheit herumstampfen, die wir besser traditionellen Verfahren überlassen sollten.
Stomping in with our big western uncomprehending boots into a delicate matter which should be left to traditional justice.
Der Brite Benjamin Gumpert ist am Internationalen Strafgerichtshof leitender Anklagevertreter im Prozess gegen Dominic Ongwen.
Aber der ICC ist ein internationales Gericht, dem sich verschiedene Staaten mit ebenso verschiedenen alten Traditionen der Konfliktlösung verpflichtet haben. Mit dem Rom-Statut haben sie sich auf ein gemeinsames Rechtsverständnis geeinigt. Kulturelle Eigenheiten müssen insbesondere bei Ermittlungen berücksichtigt werden.
But ultimately, if you come to a head-on collision between cultural sensitivities and the demands of justice.
Doch wenn kulturelle Rücksichtnahmen und Ansprüche des Rechts miteinander kollidieren, muss das Recht siegen.
That's what we're a court for.
Und zu Joseph Kony meint Benjamin Gumpert,
wenn ich an seiner Stelle wäre und immer älter und kränker und hungriger würde, würde ich mir sagen, im Vergleich zu dem Elend, in dem ich lebe, ist eine Zelle in Den Haag gar nicht mal so übel. Also entweder er wird getötet, oder wir bekommen ihn früher oder später hier zu sehen.
Dann allerdings ohne die Hilfe Ugandas und der USA. Beide haben ihre Suche nach Joseph Kony inzwischen eingestellt.
All rise. We will away.
Der Prozess gegen Dominic Ongwen wird am 6. Dezember 2016 eröffnet. In 70 Punkten werden ihm Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zur Last gelegt. So viele wie noch keinem anderen Angeklagten des Internationalen Strafgerichtshofs. Fast 6000 Beweisstücke liegen vor, darunter Funkmitschnitte, Fotos und Videos. 121 Zeugen werden aussagen. 4107 Opfer haben sich für die Teilnahme am Verfahren registrieren lassen. Zeitgleich zur Eröffnung in Den Haag kann der Prozess in 23 ugandischen Gemeinden über Videoscreening verfolgt werden, zum Beispiel in Abok, wo die LRA im Januar 2005 ein Flüchtlingslager verwüstete und über 200 Menschen umbrachte. Eine Delegation des ICC ist angereist, um sich gemeinsam mit hunderten Überlebenden die Prozesseröffnung auf der Leinwand anzuschauen.
Madam Prosecutor, you have the floor for the opening statement of the prosecution.
Thank you, Mr. President. Mr. President, honorable judges, this trial is about violence and misery that blighted the lives of millions of people living in northern Uganda.
Herr Vorsitzender, verehrte Richter, dieser Prozess handelt von Gewalt und Elend, die das Leben vieler Millionen Menschen in Norduganda vernichtet haben.
Internationale Presse, Vertreter von NGOs, die Zuschauertribüne ist dicht besetzt. Bild- und Tonaufzeichnungen sind verboten. Dickes Panzerglas trennt das Publikum vom Gerichtssaal, der uns quasi zu Füßen liegt, denn er befindet sich ein Stockwerk tiefer, versetzt zur Tribüne, sodass wir alles gut im Blick haben, mit Ausnahme der Zeugen. Deren Platz ist direkt unterhalb der Tribüne. Auch auf den Monitoren, über die wir das Geschehen zusätzlich verfolgen können, werden sie nie zu sehen sein. Ihre Gesichter werden verpixelt, ihre Stimmen verfremdet, ihre Namen nie genannt. Es kann lebensgefährlich sein, hier auszusagen.
But there may be many events, many crimes, many perpetrators of crimes and many victims who will receive only limited attention or none at all.
Viele Verbrechen, die geschehen sind, viele Täter und Opfer werden in diesem Prozess kaum zur Sprache kommen, weil die Anklage ihre Auswahl streng nach der Beweislage richten muss. Wir können nicht hoffen, dass mit diesem Prozess die Geschichte des Konflikts in Norduganda umfassend geklärt wird.
That evidence will demonstrate that these four attacks at Pajule.
Sie präsentiert erste Beweise. Bilder vom Angriff der LRA auf das Flüchtlingscamp Lukodi, den Dominic Ongwen angeführt haben soll.
Ich muss Sie warnen, dass einige Bilder äußerst verstörend sind.
And I must warn that some of these images are extremely disturbing.
Wir sehen Kinderleichen. Einige sind halb verbrannt. Einige zerstückelt. Einem Kind wurden die Gedärme aus dem Leib gerissen. Ich wende den Blick von den Monitoren ab, schaue durch die Fensterfront gegenüber unserer Tribüne auf den schmalen Streifen Nordsee am Horizont. Schiffe ziehen vorbei.
Wie erwartet, beteuert Dominic Ongwen seine Unschuld. Die Verantwortung liege allein bei Joseph Kony. Der sei schließlich der Anführer der LRA. Das Urteil wird nicht vor Ende 2018 erwartet. Die Höchststrafe beträgt 30 Jahre, in Extremfällen lebenslänglich.
Wir treffen uns an ihrem Platz im jetzt leeren Gerichtssaal. Wie verkraftet sie den Anblick solcher Verbrechen?
Well, crimes, however they occur, wherever they occur, whenever they occur, is always serious.
Alle Verbrechen sind schlimm, egal wann oder wo sie begangen werden. Doch wir haben es mit so vielen Ermordeten, Vergewaltigten, Verfolgten zu tun, dass es manchmal schwer ist, sich selbst und seine Gefühle außen vor zu lassen. Mit der Zeit wird es etwas einfacher, damit umzugehen. Aber gewöhnen wird man sich nie daran.
But as time goes on, maybe it gets a little bit easier to be able to deal with it. But you never, it's never business as usual.
Hat sie ein Hobby, um sich von ihrer Arbeit zu erholen?
I like to be with friends and family. I will not call that a hobby.
Ich bin sehr gerne mit meinen Freunden und meiner Familie zusammen. Das würde ich allerdings nicht als Hobby bezeichnen.
Oh, this was just my when Philip was 50.
Mit ihrem Mann Philip, einem gambisch-marokkanischen Geschäftsmann, hat Fatou Bensouda drei Kinder. Eines davon ist adoptiert.
This is the kids, as you can see. Okay, we skip that. They don't like me to show it.
Während wir uns Familienfotos anschauen, erzählt sie mir, dass sie in einer großen Familie mit Geschwistern, Cousins und Cousinen, Tanten und Onkeln aufgewachsen ist. Sie erzählt vom gemeinsamen Essen, der gegenseitigen Unterstützung, einem Zusammenleben, das sie sehr genossen hat.
You have that communal feeling, you had the interaction, you had for lunch, for instance, when we're having lunch, that's how we eat, we all eat together. So it was nice.
Ihr Vater war mit zwei Frauen verheiratet, was sie nicht als störend oder problematisch erinnert. Aber wäre das auch für sie vorstellbar, wenn ihr eigener Ehemann mit zwei Frauen zusammenleben wollte?
No.
Legal ist das in Gambia.
I will not agree. I may be born into it. I mean, that was not my choice, but I wouldn't want my husband to have two wives. Definitely.
Die Anklägerin, Fatou Bensouda und der Internationale Strafgerichtshof. Feature von Beate Ziegs. Es sprachen Miriam Abbas, Heidrun Bartholomäus, Corinna Kirchhoff, Viktor Neumann und Tom Vogt. Technische Realisation Alexander Brennecke. Regieassistenz Jasmin Scheffler. Regie Beate Ziegs. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2017.